Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Why, Cyril?
Hallo, Timeless.
Und hallo an unsere Zuhörerinnen zur Schlüsseltechnologie, schon wieder, zum Schlüsseltechnologie-Podcast Episode Nummer 55.
Ja, du musst ja aufpassen, dass du das Protokoll einhältst, damit das ja auch alles kompatibel ist miteinander.
Ja, natürlich. Deswegen ist das der einzige Grund, warum ich mich gerade korrigiert habe.
Ja, sehr gut. Das ist nämlich auch heute das Thema. Es geht um Interoperabilität, wie man das so schaffen kann, dass diese ganzen Computerprogramme so zusammenarbeiten. So ein paar Begriffsklärungen in dem Zusammenhang sind hilfreich, beziehungsweise so ein bisschen connecting the dots zu auch vergangenen Folgen.
Okay, ja.
Ich sehe, du hast die Referenz verstanden. Wer von unseren Hörern die Referenz verstanden hat, der kriegt jetzt einen Internetpunkt aufs Konto. Wir steigen hier historisch ein. Denn Interoperabilität ist ja eigentlich so eine Sache, die am Anfang noch gar nicht mal so das große Thema war, denn initial so im Zeitrahmen von zum Beispiel so jemand wie Konrad Zuse, den wir ja regelmäßig im Intro hören mit seinen Ausführungen aus den 50er Jahren, zu dieser Zeit war Interoperabilität kein Thema, weil ein Computer immer nur ein einziges Programm ausgeführt hat, das für diesen Computer auch tatsächlich geschrieben wurde. Also der Computer startet halt in dem Moment, wo dieses Programm irgendwie vorliegt, also zum Beispiel dadurch, dass da irgendwie so eine, vielleicht irgendwelche Lochkarten eingesteckt werden oder sowas, wo da der Programmcode drauf ist, dann schaltet man den Computer an, also verbindet den mit dem Strom oder legt den Schalter für die Stromzufuhr um und dann rechnet das Ding halt los. Dann fängt es halt bei dem Programm irgendwie vorne beim ersten Befehl an und arbeitet sich dann halt so weit durch, bis es dann irgendwann am Ende ist und dann ist halt auch Schluss. Und dann kann man dann das Gerät wieder ausschalten, nachdem dann das Ergebnis hoffentlich irgendwo zur Anzeige gebracht oder ausgedruckt wurde oder so weiter. Es war also schon grundsätzlich möglich, dass man mehrere Programme hatte. Das ist ja auch der ganze Witz bei dieser Rechentechnik, dass man eben nicht nur irgendwie eine Maschine hat, die irgendwie eine Sache tut oder wo man irgendwie einen Knopf drückt für die eine Funktion oder einen anderen Knopf für die andere Funktion, wie das bei so einer früheren Rechenmaschine der Fall war, sondern man kann da schon irgendwie so ein Programm reingeben, was dann in dem Moment, wo es dann gestartet wird, autonom abläuft. Aber diese Programme sind alle komplett voneinander unabhängig. Also man kann sich jetzt halt entscheiden, heute irgendwie das Programm auszuführen, was irgendwie Wettervorhersage macht, oder man kann sich entscheiden, das Programm auszuführen, was irgendwelche aerodynamischen Simulationen macht und sowas. Das sind dann irgendwie ihre eigenen Lochkartenstapel, die aber völlig voneinander unabhängig sind. Also die haben nur denselben Bezugspunkt in dem Sinne, dass sie auf derselben Rechenmaschine laufen, auf demselben Computer. Dann hat sich die Welt ein bisschen weiter gedreht. Wir wissen, Computer wurden immer schneller. Die Menschen leider an sich sind leider nicht schneller geworden. Auch wenn das so den Eindruck gibt, wenn man sich heutzutage die Gesellschaft anguckt. Das ist zumindest das, was einem verlangt wird. Aber unsere Rechentechnik im Kopf ist ja immer noch dieselbe wie vor 100 oder 1000 Jahren. Auch wenn wir irgendwie ein paar bessere Werkzeuge haben, damit umzugehen. Das heißt also, mit der steigenden Komplexität in Computern waren die Programme irgendwann so komplex geworden, dass sie nicht mehr von einer einzigen Person verfasst werden konnten, dass da also so eine Art Kollaboration stattfinden musste. Ich fühle mich da erinnert an die Freakshow-Folge, die neulich gelaufen war, also neulich relativ zum Zeitpunkt der Aufnahme, so zu Jahresbeginn, als Niklaus Wirth verstorben war und der dort mit einem Nachruf geehrt wurde im Freakshow-Podcast. Ja. Und da hatte auch jemand referenziert so einen Nachbericht zu diesem Apollo-Programm, was ja so auch einer der ersten gut dokumentierten Fälle war, so in den 60er Jahren, als wirklich eine riesige Menge Code geschrieben wurde, nach damaligen Verhältnissen. Also richtig gehend quasi Tausende und Zehntausende Seiten Programmiercode, was ja irgendwie heutzutage vielleicht ganz possierlich ist. Ich habe diese Woche eine Präsentation gesehen, wo sich ein CEO einer Softwarefirma damit gebrüstet hat, dass sie ja allein letztes Jahr irgendwie 40 Millionen Zeilen Code aufgeräumt haben. Was eine ja durchaus spektakuläre Menge Code ist. Und das heißt natürlich, das lässt einen Schluss darauf zu, wie viel noch übrig ist, wenn das halt so die Menge ist, die man mal in einem Jahr mal eben so aufräumen kann, wenn man da mal ein Fokusprojekt macht. Das ist so die Menge von Code, mit dem man heutzutage zu tun hat. Ich versuche ja, dass meine Programme möglichst klein sind. Meine Programme sind eher so in dem Bereich Zehntausende Zeilen Code als 10 Millionen.
Wie lang ist denn so eine Zeile? Ich meine, eine Zeile kann ja alles Mögliche sein, aber Also eine ungefähre Ahnung, was so eine durchschnittliche Codezeile ist an Zeichen?
Das ist schwer umkämpft innerhalb der Programmiergemeinde, was die Längen von Codezeilen angeht, weil das kennt man auch so von Buchtexten, dass wenn die Zeilen zu lang werden, wird es irgendwann schwer lesbar.
Ja.
Und das ist halt so ein gewisses Argument, dass es halt schwer ist, irgendwie einfach so durchzuscannen quasi, so kursorisch zu überfliegen, was da in dem Code so vor sich geht. Und außerdem wird dann halt jede einzelne Zeile zu komplex, ist dann halt so das Argument. Deswegen manche Leute versuchen dann so Zeilenlimits durchzusetzen. Also ein klassisches Zeilenlimit zum Beispiel sind 80 Zeichen. Das ist auch die Breite von, so Standardbreite von Terminals. Wenn man heutzutage einen Terminal-Emulator aufmacht, der startet meistens in der Größe 80 mal 25, weil das mal die Bildschirmgröße war auf bestimmten Terminalgeräten aus den 70er, 80er Jahren, wie breit die sind. Oder auch zum Beispiel, wenn man auf bestimmten Papier Code ausgedruckt hat, damals war das dann halt auf 80 Zeichen begrenzt und das war so die Standardbreite. Ich glaube auch, waren nicht sogar die IBM-Lochkarten? Ich glaube, die waren 40 Zeichen oder sowas. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen.
Ja, ich frage vor allem deshalb, weil bei mir zum Beispiel, also wenn ich jetzt an was denke, ich denke zum Beispiel an meine Borg-Backup-Skripts, die ich so aufgeschrieben habe, dass ich an jeder Zeile quasi eine Option oder einen Parameter setze und die dann die Zeile mit einem Backslash beende, um den End of Line zu unterdrücken.
Ja.
So, und da.
Genau, sodass die Zeile in der nächsten Zeile weitergeht.
Genau, und dann kriegt man natürlich in relativ kurzer Zeit in so einem Textfile relativ viele Zeilen zusammen. Das geht schon.
Ja. Also ich sehe hier gerade übrigens, also es ist tatsächlich 80 Spalten, war das Standardformat bei IBM von 1928 bis 1970. Also wir wissen ja, das haben wir glaube ich ja schon mal besprochen, dass Lochkarten schon vor den freiprogrammierbaren Computern existiert haben. Da gab es dann halt spezielle Geräte, mit denen man die verarbeitet hatte. Also wenn man so einen Volkszählungsdatensatz meinetwegen hatte, wo irgendwie für jede Person so eine Lochkarte ausgefüllt war, dann wäre das dann vielleicht so, dass dann gesagt wurde, das siebte Loch ist das Geschlecht von der Person, weil damals kannte man natürlich nur männlich und weiblich, also konnte man das dann halt einfach als ein Zeichen kodieren, also ein Loch oder halt nicht Loch. Und dann gab es halt spezielle Maschinen, die dann zum Beispiel in der Lage waren, man hatte zum Beispiel eine Maschine, die einen Lochkartenstapel zählen konnte. Also einfach, wie viele Lochkarten da drin sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel aus einem Stapel von einer ganzen Bevölkerung wie wissen wollte, wie viele Frauen, wie viele Männer sind, hat man dann eine zweite Maschine dazu gezogen, wo man quasi ein Loch einstellen konnte, also eine Position. Und dann hat es einen Stapel, den man reingegeben hat, in zwei Hälften zerteilt, je nachdem, ob das Loch da halt gesetzt ist oder nicht in der Karte. Und dann hat man halt quasi nach diesem Geschlechterfeld diese Trennung gemacht mit der ersten Maschine, mit dieser Sortiermaschine. Und dann mit der Zählmaschine dann halt die Lochkartenstapel gezählt. Und dann wusste man, wie viel man Frauen und Männer jeweils hatte. Und dann konnte man das anfangen, wieder anders zu sortieren und nochmal andere Gruppierungen machen, wenn jetzt mir als nächstes nach Postleitzahl oder sowas auftrennen wollte. Also auf diese Weise konnte man mit diesen Lochkarten auch arbeiten, bevor es schon frei programmierbare Computer für solche Zwecke gab. Aber natürlich, das ist auch der Grund, warum das ein Speicherformat war für diese ersten Computer, einfach weil diese Lochkarten schon kommerziell verfügbar waren und günstig zu haben. Und es gab auch schon sowas wie Eingabegeräte, also sowas wie Schreibmaschinen, wo man diese Lochkarten beschreiben konnte damit, dass man da halt einen Buchstaben gedrückt hat und dann hat es da den entsprechenden Satz von Löchern reingehauen, entsprechend der Codierung, die dafür vorgesehen war.
Ja.
Aber gut, das war jetzt ja gar nicht der Punkt. Nee, ich habe jetzt gerade also gesehen, also IBM hat hier so ein 80-Spalten-Format, später sind sie mal auf ein 96-Spalten-Format gewechselt. Und als Spalte in dem Sinne quasi, ne, also man hat dann halt jeder Spalte mehrere Löcher, die dann die einzelnen Bits sind, quasi von dem jeweiligen Zeichen. Also ein Spalte ist ein Zeichen, was mehrere Bits hat, die dann in den Reihen angeordnet sind, sodass man dann auf die 7 oder später dann 8 Bit kommen kann.
Okay. Ja.
Ja, genau, also 80 Zeichen ist so eine Konvention, die es noch so gibt für Zeilenlängen. Ich bin eigentlich eher so bei 100, 120, weil ich mache es auch nicht mit einer harten Grenze. Ich mache das halt so nach Gefühl, dass ich halt raufgucke oder auch wenn ich von anderen Leuten den Code-Review auch raufgucke und sage irgendwie, hier ist irgendwie diese Zeile ist irgendwie ziemlich lang und es gibt ja auch eine intuitive Art und Weise, wie man hier ein Teilergebnis rausziehen könnte in eine eigene Zeile und schlage das dann halt als Änderung vor. Ja, so exzessiv lang möchte man nicht haben, weil ich zum Beispiel, wenn ich Text editiere, möchte ich mehrere Dateien nebeneinander aufhaben können und dann muss das natürlich irgendwie hinpassen. Und wenn das halt alles so etwa so, ich würde sagen, so Größenordnung 100 Spalten bleibt, also 100 Zeichen Maximallänge, dann kriege ich in der gut lesbaren Schriftgröße 3 Dateien nebeneinander auf dem Bildschirm hin und das ist will man schon haben.
Okay, also die Zeilen können doch sehr lang werden. In Ordnung.
Also grundsätzlich kann das halt beliebig lang sein. Ich meine, man kann sich mathematische Formeln vorstellen, die können im Prinzip immer weitergehen, wenn man halt ganz viele Klammerausdrücke und sowas drin hat. Ist halt dann unhandlich oder halt, naja, schwer zu verstehen. Das ist dann halt im Zweifelsfall besser, wenn die Formel halt tatsächlich so lang sein muss, dass man mal so ein Zwischenergebnis irgendwo rauszieht, dem halt als Variable einen Namen gibt und dann hat man einzelnere, verständlichere Teilschritte, weil halt die Zwischenergebnisse wieder Namen bekommen, die hoffentlich einen Sinn ergeben für die Person, die das liest.
Ja. Okay, gut.
Aber gut, das war jetzt ein kleiner Abschweif. Ja, also Zeilen, ich meine, wenn wir jetzt schon bei Codezeilen sind, das ist auch immer so ein Running Gag, sage ich mal, dass Produktivität von Programmierern gemessen wird darin, wie viele Zeilen Code sie schreiben können. Und es gibt ja halt diese Sache, Goodharts Gesetz, glaube ich, ist das, sobald eine Metrik zum Ziel wird, hört sie auf, eine gute Metrik zu sein.
Ja.
Also wenn man quasi dem Programmierer sagt, schreib so viele Codezeilen wie möglich, am besten macht man daran Bezahlung fest oder Aufstiegschancen oder sowas, dann werden natürlich die Programmierer anfangen halt, dann wird dann halt etwas, was eine Zeile sein könnte, lieber in 10 Zeilen aufgeschrieben, wenn man dafür halt 10-mal so viel Geld bekommt. Oder man baut sich einfach so einen Code-Generator, der einem dann irgendwie 1000 Zeilen sinnlosen Code generieren, der halt nichts macht, aber den kann man halt damit reinschmeißen und dann hat man ja schon, das ist man schon wieder super produktiv gewesen. Man könnte ja jetzt dann auch gegenteilig sagen, also ich finde es ja fast eine bessere Metrik zu sagen, irgendwie man kriegt einen Bonus dafür, wenn man Codezeilen löschen kann. Das ist eigentlich ein besseres Zeichen, wenn man die Komplexität reduzieren kann, aber natürlich ist da auch wieder der Anreiz, einfach irgendwelchen Blödsinn in den Code hinzuschreiben, um den im nächsten Monat wieder löschen zu können.
Ich weiß nicht, könnte es denn nicht auch passieren, dass man, wenn man Code einfach immer weiter kompaktiert, dass er dann auch irgendwann schwer zu lesen wird? Denn wir haben klar. Das Beispiel ja schon beim Code-Golf mal gehabt.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, genau. Manchmal ist es hilfreich, ein paar Erklärungen zu haben. Das ist dann auch zum Beispiel die Frage, ob man bei Codezeilen auch Kommentare erzählt. Also man kann in den allermeisten Programmiersprachen kann man auch Kommentare ranschreiben. Also Freitext, der nicht vom Computer evaluiert wird, der nur dafür da ist, dass man einem Menschen, der das als nächstes lesen kann, erklären will, hier habe ich einen witzigen Trick gemacht und hier ist, wie dieser Trick funktioniert. Also ich habe einige Dateien auf Arbeit. Ich habe eine Datei zum Beispiel, die ist wie 7 Zeilen Code und dazu darüber 80 Zeilen Erklärung, die unter anderem auf die Dokumentation des Kernels verweist, um zu motivieren, was da eigentlich vor sich geht in diesen 7 Zeilen. Und im Prinzip die Reise zu beschreiben, wie diese 7 Zeilen Code entstanden sind für die Person, die das dann irgendwann mal wieder liest und sich fragt, was da überhaupt vor sich geht.
Ja, das ist eine interessante Reise manchmal. Es gibt so, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne, über das KISS-Prinzip.
Ja.
Ist ja so, dass dann viele Programme so im Unix-Bereich eine Sache können, aber die eben sehr gut. Das bedeutet, dass sie teilweise recht viele Optionen haben können und da sind dann auch teilweise sehr viele Schalter damit verbunden, sodass man doch recht umfangreiche Möglichkeiten hat mit einem einzelnen Programm und da können schon manchmal krasse Konstrukte rauskommen, ja.
Naja, beziehungsweise wenn man dann auch zum Beispiel Optimierung machen will, ist es halt auch erforderlich, teilweise immer komplizierter zu werden in diesem kleinen abgeschlossenen Teil. Also wenn man sich damit beschäftigt, wie so etwas wie Grep effizient Text suchen kann innerhalb von größeren Dateien oder innerhalb von einem Textstrom, dann ist das ein wahnsinnig kompliziertes Problem, wenn man da weiter reinzoomen will und das wirklich effizient machen will.
Okay.
Aber ja, das ist ja genau der Punkt, auf dem wir jetzt ja eigentlich gerade gestartet waren, dass die Programme irgendwann so komplex geworden sind, dass sie zumindest nicht mehr von einer Person verfasst werden können. Ich habe hier erst so ein Paper gefunden von 1975, wo es erstmals eine akademische Unterscheidung gab zwischen Programming in the Large und Programming in the Small, also Programmieren im großen und kleinen Maßstab. In dem Zusammenhang zum Beispiel ist auch mal irgendwann der Begriff des Architekturastronauten begegnet. Könnte man hier auch unter Jargonfall quasi fassen. Der Architekturastronaut ist jemand, der von so weit oben auf das Problem raufguckt, dass er keine Luft mehr bekommt. In dem Fall halt insbesondere, wenn es um Softwarearchitektur geht, also man jemand, der völlig unwillens ist, jemals irgendwie in die Details reinzugehen und sich mal auch mal tatsächlich mit den konkreten Problemen einzelner Implementationen zu befassen, also dann tatsächlich einzelne Komponenten zu bauen, sondern der denkt nur ständig darüber nach, was für Komponenten man jetzt als nächstes schon wieder rankleben könnte, um das System noch größer und komplexer zu machen. Das ist dann halt, was Programming in the Large ist, dass man sich halt auf einer großen Ebene überlegt, welche Programmteile will ich jetzt irgendwie haben, wie müssen die zusammenarbeiten. Hier drüben muss ich irgendwie Daten reinbekommen, die müssen irgendwie übersetzt werden, dann müssen die irgendwo abgespeichert werden, da müssen wir jetzt also entscheiden, was für eine Art von Datenbank wir nehmen wollen, was muss uns die für Garantien geben, damit das dann mit dieser Komponente hier drüben zusammenarbeitet, wo dann die Daten weiterverarbeitet werden und so ein Report erstellt wird und das muss ja hier auch wieder ins Netzwerk raus. Das ist so dieses Programmieren auf der großen Ebene. Und auf der kleinen Ebene ist es dann halt zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt hier konkrete Daten habe, welchen Sortieralgorithmus nehme ich jetzt, um die zu sortieren, damit das hier effizient funktioniert. Also die tatsächliche Problemumsetzung, also vielleicht so die, ja, die, wie es ja auch in der Firma quasi ist, so der CEO sollte halt so diese Strategie in the large machen, also halt die große Strategie. Und dann sollte das dann durch die Mittelmanager und durch die einzelnen Mitarbeiter dann in tatsächliche einzelne Aktionen übersetzt werden, die denn ausführen, um dann diese Strategie zu verfolgen. Also ja, vielleicht in dem Sinne der Unterschied zwischen Strategie und Taktik.
Okay, ja.
Damit das Ganze nun funktioniert, ja, beim Management hat man eben dann die definierte Struktur dieses Managements, damit das Ganze irgendwie vermittelt werden kann. Damit man das auf der Softwareseite machen kann, muss man in irgendeiner Form Schnittstellen haben. Also man muss diese Software, die dieser Computer hat, irgendwie in kleinere Einheiten unterteilen und die müssen miteinander reden können, sich miteinander verzahnen können, so wie auch beim Zahnrad eben die Zähne ineinander passen müssen, damit es da nicht zu Reibereien kommt, vielleicht sogar im Wortsinne. Und das ist so, was dieser ja, allgemeine Begriff Schnittstelle umfasst.
Ja, ich wollte gerade sagen, ob man das über den Begriff Schnittstelle haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Schnittstelle, das ist Interface. Sicherlich
zur Sprache gekommen, ja.
Ja, genau. Das ist immer so ein bisschen schwer greifbar. Das hat bei mir auch lange gedauert, das zu verstehen. Ja. Ist quasi immer der Punkt, wo irgendwas übergeben wird. Von einem Zuständigkeitsbereich in den nächsten. Ne? Ja. Kann man das so sagen? Ja, genau.
Also überall, wo irgendwo zwischen zwei verschiedenen Zuständigkeitsbereichen eine Kooperation stattfindet.
Genau.
In irgendeiner Form. Sei es halt Datenaustausch. Ja, es ist letztendlich immer Datenaustausch, weil es sind ja alles Einsen und Nullen. Aber das ist auch ein bisschen reduktiv, das jetzt sozusagen.
Ja, aber was man sich vielleicht ja ganz gut vorstellen kann, ist sozusagen, dass die Schnittstelle vom Mensch zum Computer sozusagen ein Bildschirm und die Eingabegeräte sind.
Ja, so, das sind die Schnittstellen, dann die Benutzerschnittstelle.
Genau, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Der kann den Bildschirmtext lesen oder er kann das am Bildschirm Dargestellte lesen. Er kann eine Maus benutzen, eine Tastatur benutzen, ein Stylus, was auch immer. Ja, genau.
Ja,
ja oder
das,
hören.
Das sind so
ja,
die,
richtig, genau. Ja, stimmt.
Also die Benutzerschnittstelle besteht aus Eingabemethoden, Ausgabemethoden und halt der konkreten Realisierung von Inhalten auf denselben, also was dann halt tatsächlich auf diesem Bildschirm oder so zur Anzeige gebracht wird oder auf dem Lautsprecher gespielt wird und halt andersrum wie irgendwelche Mausklicks und Tastatureingaben und sowas interpretiert werden. Das ist eine Form von Schnittstelle. Ich habe hier zwei andere Schnittstellen auf der in Anführungszeichen großen Ebene mal geschrieben, also quasi auf der großen Ebene zwischen Prozessen, die auf dem System irgendwie laufen. Das eine ist, fangen wir vielleicht mal mit dem Datenformat an, das kann man sich vielleicht am einfachsten greifbar machen. Ein Datenformat oder spezifischer dann ein Dateiformat, also ein Datenformat, was sich über eine ganze Datei erstreckt, definiert halt die Struktur, was in dieser Datei oder allgemeiner in diesem Datenpaket drin ist. Und diese Datenformate können eventuell auch ineinander geschachtelt sein. Also man kann eventuell ein Audiodatenformat und ein Bildstromdatenformat zusammenschmeißen an eine Videodatei, wenn man das Ganze in einem umschließenden Containerformat hat. Und das ist vielleicht so auch am greifbarsten dafür, warum diese Formate wichtig sind für Interoperabilität. Denn das ist ja dann der Grund, also diese Datenformate, die irgendwie eine stabile Schnittstelle darstellen, sind dann ja der Grund, dass zum Beispiel verschiedene Programme miteinander zusammenarbeiten können. Zum Beispiel, wenn ich so ein Dateiformat wie PNG habe für Bilder, heißt das dann halt, ich kann mit dem einen Programm ein PNG-Bild erzeugen und dann kann das irgendwie vielleicht durch die Welt übertragen werden und jemand anders kann das dann mit einem ganz anderen Programm aufmachen und sich dann angucken. Also meinetwegen einfach einen Browser angucken oder in einem Bildbearbeitungsprogramm dann irgendwie da wieder weiter zuschneiden und verfremden und was nicht alles. Und das geht ja nur dadurch, dass irgendjemand sich mal hingesetzt hat und hat gesagt, irgendwie so Bilder müsste man mal interoperabel hinbekommen und hat so eine Spezifikation aufgeschrieben, wie dieses Datenformat, in dem Fall PNG, funktioniert oder genauso für alle anderen Bildformate natürlich auch und Videoformate, Audioformate, zum Beispiel so Office-Pakete haben ja auch ihre eigenen Dateiformate. Also man kennt ja von Microsoft Office so Doc und XLS, beziehungsweise mittlerweile diese DocX, SLSX, XLSX, PPTX und so weiter. Versus bei OpenOffice, LibreOffice dann diese Open-Document-Formate, also das alles so OD irgendwas heißt, ODT, ODS und so weiter.
Ja.
Was ja auch wiederum Dateiformate sind, ja. Und da kommt dann zweifelsfall so ein bisschen Reiberei mit der Interoperabilität. Das hatte ich jetzt auch vorletzte Woche gerade. Rief meine Mutter an, die verwendet bei sich zu Hause LibreOffice, weil ich ihr das eingerichtet habe und sie auch keine Lust hat, irgendwie extra Geld auszugeben für Microsoft Office oder für so ein komisches 365-Abo und was sie da nicht alles von einem haben wollen heutzutage. Und hatte dann halt entsprechende Dokumente geschrieben mit ihrem LibreOffice, das halt auch als ODT abgespeichert in diesem Open Document Format, und wollte sich dann da ein Dokument notariell beglaubigen lassen für einen Sachverhalt. Und die Gehilfin von dem Notar hat allerdings nur Microsoft Word und hatte offenbar Probleme, diese Datei zu öffnen. Und dann musste ich da meine Mutter darin coachen, wie sie das dann in LibreOffice auch als DocX abspeichern kann, damit das dann hoffentlich die Notarassistentin da lesen kann. Ich habe jetzt gar nicht von ihr gehört, ob das funktioniert hat, aber im Anbetracht dessen, dass ich von ihr nicht gehört habe, gehe ich mal davon aus, dass es dann gut funktioniert hat.
Gegenfrage, wäre es nicht besser gewesen, ein PDF zu schicken?
Nee, es war wohl irgendwie wichtig, dass sie es weiter bearbeiten können. Hatte ich jetzt zumindest so rausgehört. Okay. Das wäre dann im Zweifelsfall noch mein zweiter Vorschlag gewesen, weil PDF ist natürlich auch ein Datenformat, was einen speziellen Zweck
verfolgt. Ne? Also mittlerweile offener Standard, genau, aber vor allem verfolgt es einen speziellen Zweck, nämlich Portabilität.
Ja.
Ja. Okay.
Das heißt wortwörtlich Portable Document Format.
Richtig.
Transportables Dokumentenformat.
Genau.
Ja, PDF hat auch so eine wilde Geschichte hinter sich, die könnte man auch immer mal erzählen, aber ja. Zu gegebener Zeit können wir mal irgendwann mal so eine Folge machen, wo wir bestimmte Dateiformate mal tiefer einsteigen. Wäre ja auch mal eine Idee. Oh ja. Wir müssen irgendwann mal diese ganzen Folgen hier transkribieren und einfach mal gucken, einfach mal nach der Wortfolge auch mal suchen.
Dann finden wir, glaube ich, ganz
viele neue Folgenvorschläge. Genau, da müsste mal jemand was aufnehmen.
Genau.
Das ist so ein Running Gag, den ich eine Zeit lang hatte. Da müsste man mal was programmieren.
Wo wir gerade, ich trage das einfach mal schnell ins Pad ein, ne? Okay. Du kannst ja, in der Zwischenzeit gut weitermachen.
Genau, eine zweite Schnittstelle auf einer großen Ebene neben Datenformaten sind Kommunikationsprotokolle. In den Kommunikationsprotokollen selber kommen dann oftmals auch Datenformate vor. Also zum Beispiel, wenn ich so ein Kommunikationsprotokoll habe, wie zum Beispiel unsere Verbindung hier gerade, über die wir dieses Gespräch miteinander führen und aufzeichnen und so weiter, ist dann natürlich auch irgendwo ein Format für Audiodaten im Spiel. Ich glaube, in dem Fall dürfte das auch Opus sein, was hier durch den Äther geschickt wird. Aber ein Kommunikationsprotokoll ist ja mehr als nur ein Datenformat, denn hier geht es ja um sowas wie Sende- und Empfangsreihenfolge, wenn verschiedene Stellen miteinander Daten austauschen. Verschiedene Datenpakete, die Teil dieser Kommunikation sind, können auch verschiedene Formate haben. Und auch das wiederum kann einander verschachtelt sein. Wir haben ja bereits gesprochen über diese Netzwerkschichtenmodell in Folge 7, wenn ich richtig erinnere. Nee, Folge 5. Das muss ich gleich korrigieren, Folge 5. Da hatten wir gesehen, wie Datenpakete von der einen Ebene in Datenpakete der nächsten Ebene eingepackt sind, sowie in ganz viele verschiedene Umschläge. Und dann kann jeder dieser Ebenen, also jeder dieser Umschläge, dann an bestimmten Stellen des Transportweges bestimmtes Verhalten auslösen. Also das ist ja, was ein Kommunikationsprotokoll ausmacht, dass dann in der Spezifikation hoffentlich drin steht, man kann hier ein Datenpaket schicken, das die folgenden Inhalte enthält und die folgende Struktur hat, und wenn das dann irgendwo empfangen wird, hat das dann das folgende Verhalten auszulösen, oder hier ist meinetwegen dann ein Fehler, wenn irgendwie dieses Datenpaket nicht richtig geformt ist, was machen wir dann in dem Fall? Sagen wir dann einfach, das ist jetzt irgendwie eine Katastrophe und wir machen die Verbindung zu, oder können wir da vielleicht irgendwie eine Fehlerbehandlung machen, die irgendwie ein bisschen feinfühliger ist? Das sind alles, was so in Kommunikationsprotokollen drin sind. Wir hatten ja schon einige von diesen erwähnt im Laufe des Podcasts. Aber ja, das ist auch, ja, da geht es dann halt um Interoperabilität zum Beispiel zwischen verschiedenen Computern, dass die miteinander reden können und in irgendeiner Form ein größeres gemeinsames Ziel verfolgen können.
Okay, ja.
Wenn wir dann auf der Kleinebene ankommen, ich habe es hier so genannt innerhalb eines Prozesses, aber naja, das stimmt doch nicht so ganz. Es kann auch diese Schnittstellen hier, die ich hier auf der Liste habe, können auch zwischen Prozessen sein, aber dann auf demselben Computer. Eigentlich auch sogar zwischen Computern, wenn es dann wieder in ein Kommunikationsprotokoll eingebettet ist. Also die Grenzen verschwimmen alle so ein bisschen. Das ist ja das Problem mit solchen Daten, wenn es einfach nur Nullen und Einsen sind. Da kann man wie beim Netzwerkschichtenmodell einfach alles in alles einpacken letztendlich.
Ja.
Aber so grundsätzlich, wenn ich innerhalb eines Prozesses gucke, kann ich auch Schnittstellen haben. Die laufen dann unter den Namen API und ABI, also API und ABI. API ist das Application Programming Interface, also halt das Applikationsprogrammierschnittstelle und ABI, das Application Binary Interface, also eine Applikationsbinärschnittstelle. Bei dem ersten geht es um Programmcode, also dass ich sage, wenn irgendwie zwei verschiedene Teile des Systems miteinander interagieren wollen, also wenn zum Beispiel das erste System eine Unterfunktion des zweiten Systems aufrufen möchte, also Funktion im Sinne von tatsächlichem Programmcode, dann muss das dieses zweite System eben anbieten, dass da eine Funktion existiert und die muss irgendwie einen Namen haben dafür und man muss auch sagen, vielleicht welche Dateien, welche Daten da reinkommen. Zum Beispiel hier ist eine Funktion, die nimmt irgendwie zwei Zahlen und dann kommt ein Text raus oder sowas und dann hat die einen Namen, die hoffentlich darauf hindeutet, was diese Funktion macht, nicht, dass man nicht nur raten muss. Und dann könnte entsprechend dieser Programmierschnittstelle, die dann damit vorliegt, könnte dann der andere Programmteil sagen, okay, ich rufe jetzt diese Funktion auf mit den Werten 3 und 5 und dann kriege ich halt einen Text zurück, mit dem ich dann irgendwas anderes mache. Dann könnte ich dann zum Beispiel zum Betriebssystem hingegen sagen, das möchte ich jetzt gerne hier auf dem Bildschirm zur Anzeige bringen in irgendeiner Form. Das ist wie eine, die Ebene, wo eine API abläuft. Die ABI, die Binärschnittstelle, ist dann auf der Ebene von tatsächlichem Maschinencode und ist ja dann dadurch tendenziell so ein bisschen mehr dran gebunden, wie das, auf welcher konkreten Maschine wir gerade sind. Denn Programmcode als solcher soll ja maschinenunabhängig sein an und für sich, während der Binärcode halt derjenige ist, der von der Maschine tatsächlich ausgeführt wird und dementsprechend sich auf diesen konkreten Maschinencode bezieht, eventuell auf die konkrete Maschine. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn man eben ein Programm nimmt und es für verschiedene Maschinen kompiliert, also in einem tatsächliches Programm übersetzt in solchen Maschinencode, wird derselbe Code, der auch dieselben APIs verwendet, normalerweise dann, also im allgemeinen Fall, tatsächlich zu verschiedenen Binärcode führen. Denn wie gesagt, halt, das ist an die konkrete Prozessarchitektur angepasst, vielleicht auch an das konkrete Betriebssystem, auf dem es läuft. Und die haben halt eventuell alle unterschiedliche Konventionen, wie Dinge gemacht werden. Und dementsprechend kommen dann da Sachen raus, die nicht irgendwie miteinander vereinbar sind. Also auch wenn ich zwei Programme habe, vielleicht ich habe ein Programm, was eine Sortierroutine anbietet und ein anderes Programm, was diese Sortierroutine aufrufen will. Also oder anders gesagt, eine Programmbibliothek, die die Sortierroutine bereitstellt und das Programm, was diese Bibliothek verwendet und die Sortierroutine aufruft. Wenn ich dieses Programm einmal für x86-Prozessoren unter Linux kompiliere und die Programmbibliothek aber nur für ARM-Prozessoren unter macOS vorliegt, dann werden die nicht miteinander tun können. Obwohl die API-Kompatibilität erfüllt ist, ist die ABI-Kompatibilität leider nicht gegeben. Und dann wird das Betriebssystem hoffentlich beim Starten sagen, hier passt irgendwas nicht zusammen, geh weg.
Könntest du ein Beispiel geben, wofür solche ABIs benutzt werden?
ABI-Kompatibilität ist hauptsächlich relevant, wenn es um Weiterentwicklungen geht von Software. Also ich glaube halt in dem Sinne quasi, wenn jemand jetzt halt losgehen würde und würde macOS-Applikationen unter Linux ausführen, das wäre halt zumindest, wäre glaube ich nicht sehr überraschend, dass das dann im Zweifelsfall nicht funktioniert, für jemanden, der grundsätzlich sich mit diesen Themen auskennt. Was aber zum Beispiel relativ häufig aus Versehen passieren kann, ist, dass so eine ABI gebrochen wird, selbst wenn sich die API nicht ändert oder zumindest auf eine Art und Weise, wo man nicht denkt, dass das irgendwie eine relevante Änderung ist. Ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir haben in unserer Schnittstelle, also wir haben wiederum eine Programmbibliothek, die bietet eine Schnittstelle an, so eine API, und die wird dann von einem Programm verwendet. Also die Programmbibliothek wird eingebunden, da steht quasi in der Programmdatei drin, ich brauche übrigens die folgende Bibliothek, wo diese ganzen tollen Funktionen drin sind. Und meinetwegen sagen wir jetzt einfach mal, das ist eine Sortierbibliothek und wir sagen jetzt einfach mal, unsere Bibliothek heißt dann irgendwie libsort, also lib ist dann mal so ein Präfix, was Library heißt. Mhm. Gerade unter so Unix-Systemen ist das eine Konvention, dass man dann diese Dinger alle halt irgendwie lib irgendwas nennt. Also unsere Programmbibliothek heißt libsort und die bietet so eine Sortierfunktion an, da kann man dann irgendwie eine Liste reingeben und man kann vielleicht noch irgendwelche Sortieroptionen machen. Also man kann irgendwie vielleicht einen bestimmten Sortieralgorithmus auswählen oder so etwas. Und dann kann das Programm das dann halt dementsprechend deklarieren, hallo, ich möchte gerne libsort verwenden und dann kann im Programmcode irgendwo drin stehen, jetzt wird hier die Sortierfunktion aufgerufen und dann kümmert sich dann der Compiler darum, dass dann ein entsprechender Verweis entsteht auf diese Funktion in der libsort-Bibliothek und dass das dann dementsprechend ausgeführt werden kann zur Laufzeit. Und jetzt, wie gesagt, in diesem etwas konstruierten Beispiel, sagen wir jetzt mal, da ist noch eine Möglichkeit, bei dieser Sortierfunktion so Optionen reinzugeben. Also haben wir irgendwie so eine Datenstruktur mit Optionen drin. Und die ist dann im Programmcode, ist da eine Deklaration dafür, was irgendwie in diesem Typ so vor sich gehen kann. Also könnte da zum Beispiel drin stehen, dass hier ein Feld ist, das Quicksort verwendet werden soll. Und das könnte halt irgendwie true oder false sein, also ja oder nein, ne? Und oder es könnte vielleicht dastehen, es kann hier ein anderer Algorithmus verwendet werden. Vielleicht ist hier ein anderer Algorithmus, wo man noch irgendwelche anderen Parameter einstellen kann. Dann wäre das da auch noch mit drin. Also man hat so eine Datenstruktur, die hat irgendwie so ein paar bestimmte Felder, die dann da mitgegeben wird, wenn diese Sortierfunktion aufgerufen wird. Und jetzt könnte ja der Entwickler von der Libsort-Bibliothek hingehen und sagen, ist ja voll geil, dass ich hier schon irgendwie fünf verschiedene Sortieralgorithmen implementiert habe, aber hier ist gerade die neue Forschung rausgekommen mit dem noch viel besseren, tollen Sortieralgorithmus, den möchte ich jetzt auch unterstützen. Ich will jetzt einen sechsten Algorithmus einbauen. Programmiert das also rein in seine Bibliothek und macht eine neue Version davon. Und damit die Leute das auch verwenden können, hat er diese Datenstruktur mit den Sortieroptionen angepasst. Also da ist einfach jetzt so ein neues Feld. Nach den 5 Feldern, die es schon gibt, gibt es jetzt das 6. Feld, mit dem man diese neue Methode auswählen kann. Mhm. Das ist dann aus Sicht des Programmcodes durchaus erstmal eine kompatible Änderung. Wenn man dieses Feld halt einfach nicht setzt, dann ist es halt im Zweifelsfall leer, also im Zweifelsfall irgendwie halt abgewählt. Das geht jetzt wieder in ganz viele Detailfragen rein, wie dann die konkrete Programmiersprache funktioniert, aber für den Zweck der Erklärung soll uns das reichen. Also es wäre also absolut denkbar, dass dann eine Situation entsteht, dass das Programm, was diese Sortierfunktion verwendet, einfach nicht angefasst wurde, einfach genauso weiter existiert, aber es verwendet ja auch nicht die neue Methode, deswegen ist es auch kein Problem. Und API-Kompatibilität ist gewährleistet, also die auf der Ebene von Programmcode. Allerdings, dadurch, dass ich jetzt in dieser Datenstruktur mit den Sortieroptionen neue Felder hinzugefügt habe, ist die Größe von dem Ding jetzt anders. Und das ist eine Sache, die in der Binärschnittstelle zum Tragen kommt. Denn beim Kompilieren, beim übersetzten Maschinencode, muss sich der Compiler dann irgendwann mal darüber klar werden, wie groß eigentlich alle Typen sind, in Form von wie viele Bytes belegt das Ding im Speicher. Mhm. Und muss dann sich zum Beispiel darum kümmern, dass wenn jetzt halt die Sortieroptionen vorher 24 Byte groß waren, heißt das halt, da ist im Programmcode, im Maschinencode halt entsprechende Vorkehrungen dafür getroffen, dass jedes Mal, wenn man so eine Sortieroption irgendwo mitgeben möchte, dass dann da 24 Byte an Daten durch die Gegend geschaufelt werden oder dass zum Beispiel 24 Byte Speicher dafür allokiert wird. Wenn jetzt die Bibliothek auf die Idee kommt, ach so, das sind jetzt übrigens 28 Byte, dann ist das halt in dem Fall ein Bruch der ABI-Kompatibilität. Das sind solche Sachen, die durchaus Leuten nochmal durch die Finger gehen, weil wenn man natürlich zum Beispiel sowas wie automatisierte Tests macht, dann kompiliert man in dem Moment alles mit der neuen Version der Bibliothek und dann fällt es nicht auf, bis man dann irgendwann auf dem System vom Kunden ist. Der Kunde hat sein Programm nicht neu kompiliert mit den mit der neuen Definition der Sortieroptionen Datenstruktur und dann geht alles in Flammen auf. Das ist so eine Art von Fehler, die da eintreten kann. Und da gibt es dann auch entsprechende Tricksereien, die gemacht werden können, um das zu verhindern. Wenn man weiß, dass sowas der Fall ist, dass man eventuell zu so einer existierenden Datenstruktur später welche Felder hinzufügen möchte, ohne dass man die ABI-Kompatibilität bricht, gibt es Möglichkeiten, das zu machen mit so ein bisschen Indirektion. Aber muss man halt machen.
Das hatten wir auch schon mal, wahrscheinlich auch irgendwo bei Netzwerktechnik. So dieses Beispiel für gutes Design, gutes Engineering, dass man sich bestimmte Bereiche einfach frei hält, ne? So Adressbereiche oder sowas oder mal eine Anzahl Bits einfach so leer lässt, um die für spätere Verwendung vorzubereiten oder so.
Ja, das ist eine Sache, die man machen kann. Ja. Ich glaube, bei diversen Datenstrukturen im Kernel wird man das finden, dass dort so ein paar Bytes einfach unused heißen. Also, dass dann da die Datenstruktur einfach so ein Feld unused hat, mit wie viel Bytes halt gerade noch opportun sind, noch vorzuhalten. Mhm. Bei, wenn es in Programmbibliotheken ist, die nicht im Kernel sind, also im Bereich des User Space, dann gibt es die Strategie, dass man sagt, die Datenstruktur, die das Programm sehen kann, also halt die auf der Ebene der API rumliegt, ist nur ein Zeiger auf die tatsächliche interne Datenstruktur. Und ein Zeiger ist halt immer gleich groß, also solange ich auf derselben Architektur bleibe. Also dann ist es halt immer nur zum Beispiel 8 Byte, wenn ich auf einer 64-Bit-Architektur bin. Nachteil davon ist, dass ich halt jedes Mal durch so einen Zeiger durchgehen muss. Also ich habe jedes Mal nochmal einen extra Speicherzugriff, um dann von der Stelle, wo der Zeiger gespeichert ist, zu der tatsächlichen Datenstruktur zu kommen. Mhm. Ja. Das ist dann wieder der Nachteil in der Sache. Aber bei vielen Sachen lohnt es sich, wenn man dadurch die ABI-Kompatibilität sich einfacher machen kann.
Mhm. Okay.
Ich habe hier als ein Beispiel für APIs, mit denen Endnutzer vielleicht tatsächlich schon mal konfrontiert wurden, rausgesucht. So Grafikschnittstellen, insbesondere 3D-Grafik. Da gibt's klassischerweise zwei wesentliche Implementationen. Einmal OpenGL, also die offene Grafiksprache, Open Graphics Language. Und auf der anderen Seite DirectX von einem unserer Lieblingskonzerne Microsoft. So ein bisschen Parallelentwicklung. Beides so aus den 90er Jahren gab es so die ersten Versionen von DirectX. Und ich weiß nicht, ob OpenGL damals auch schon war. Es kann sein, dass OpenGL eine Reaktion war auf DirectX. OpenGL ist von 1992 in der ersten Version. Das ist das war schon vor DirectX. Also es gab damals schon OpenGL und Microsoft hat sich entschieden, ihr eigenes Ding zu machen. Ja, das ist so, wie Microsoft das eigentlich immer macht. Ich wollte schon sagen, wie sie es damals gemacht haben, nee, sie machen es heute auch immer noch so. Sie tun zwar heute so, dass sie irgendwie auch so solchen Sachen wie Linux gegenüber aufgeschlossen sind, aber naja, das ist auch so ein bisschen, naja, weil man halt auf den Entwicklermarkt reagieren muss und Entwickler wollen halt auch Linux verwenden können. Aber Microsoft ist an und für sich immer noch vom Grundwesen her dasselbe, nämlich einfach nur ein Großkonzern, der natürlich seinen Gewinn maximiert. Und einen Gewinn kann man zum Beispiel dadurch maximieren, dass man eine Schnittstelle definiert, die dann alle verwenden. Und dann ist man eben der Einzige, der diese Schnittstelle anbietet. Und dadurch hat man eine Marktmacht, die man ausnutzen kann. Das ist ja dasselbe Playbook, was auch Apple und Google und so weiter alle irgendwie zum Einsatz bringen mit ihrer Hardware und Software und so weiter. Aber das ist eben, wie man sich so eine API vielleicht ganz greifbar vorstellen kann. Man hat halt dieses Problem, ich will irgendwie mit der Grafikkarte des Systems reden, aber es gibt irgendwie ganz viele verschiedene Grafikkarten und Grafiktreiber und das ist ja alles ein ganz großes Chaos. Das war ja auch, ohne dass ich jetzt selber dabei gewesen war, kann ich mir das gut vorstellen, dass das einfach tatsächlich die Situation war in den 80er, 90er Jahren, dass diese 3D-Grafikkarten, die damals langsam aufgekommen sind, erstmal im Prinzip so in Spezialsystemen drin waren und dann halt quasi mit der Spezialsoftware für dieses konkrete Gerät irgendwie funktioniert haben. Und dann gab es dann irgendwann die Anforderung, wir wollen jetzt mal so eine eben allgemeine Schnittstelle haben, damit man dann irgendwann mal ein Programm schreiben kann, was 3D-Grafik auf beliebigen Rechner machen kann oder zumindest auf einer Vielzahl von verschiedenen Systemen und nicht nur auf einer einzigen Baureihe von Systemen mit einer ganz bestimmten Baureihe von Grafikkarten. Da gab es dann eben ja so OpenGL als den offenen Industriestandard und es gab DirectX als das, was Microsoft eingeführt hat, mit dem expliziten Vorsatz, diesen ganzen 3D-Spielemarkt sich zu erobern und diese Kunden quasi an Windows zu binden, was ja auch so die letzten 20 Jahre ganz gut funktioniert hat. Und man kann natürlich auch sehen, wie das in Anführungszeichen dann halt auch gegen einen verwendet werden kann. Man muss ja zwangsläufig eine Schnittstelle anbieten, also die Spieleentwickler müssen gegen irgendeine Schnittstelle arbeiten. Also bleibt dann halt eigentlich auch nur die Wahl zwischen OpenGL und DirectX. Und ja, dadurch ist es aber auch möglich, das für andere Leute nachzuimplementieren. Denn dieses DirectX, das muss irgendwo eine Dokumentation haben, damit die Spieleentwickler wissen, was Sache ist. Sobald es diese Dokumentation gibt, kann man also auch anfangen, einfach eine weitere Implementation zu schreiben. Also auch ein anderes Betriebssystem, wie zum Beispiel Linux, kann hingehen und sagen, diese DirectX-Schnittstelle hier, dafür gibt es die Dokumentation, wie die funktioniert. Wir machen jetzt einfach auch eine entsprechende Programmbibliothek, die diese Funktion anbietet. Und dann könnte ein Spiel, was gegen DirectX von Microsoft gebaut ist, auch mit Anführungszeichen auf DirectX, Anführungszeichen zu unter Linux arbeiten. Hm. Das ist dann die Ebene API-Kompatibilität. Eventuell geht man dann auch noch einen Schritt weiter und ist dann auf der Ebene ABI-Kompatibilität, was ja dann sowas wie Wine macht. Also Wine, bekanntermaßen das Programm, mit dem man Windows-Programme unter Linux ausführen kann. Und da geht es ja eben darum, dass man nicht nur auf der Programmcode-Ebene eine Kompatibilität hat, sondern dass man selbst auf der Maschinenebene kompatibel ist, also auf der Maschinencode-Ebene, dass man eben Windows-Programme einfach so nehmen kann, ohne dass der Entwickler die für Linux kompiliert hätte und einem Linux-Programmdateien geben würde, kann man einfach diese Windows-Programmdateien nehmen und genauso ausführen, da sich dieses Wine eben darum kümmert, dass die ganzen Linux-Schnittstellen, zum Beispiel auch zum Kernel hin, übersetzt werden in Windows-Schnittstellen und dann damit das Programm auch ABI-kompatibel zum Einsatz gebracht werden kann.
Okay.
Und im Übrigen zu OpenGL und DirectX, wenn wir schon bei dem Feld sind, kann man auch noch Vulkan erwähnen, weil sich dann irgendwann so gezeigt hatte, die Schnittstellen, die damals in den 90er Jahren entstanden sind, also die Basisversion von OpenGL und DirectX, die natürlich über die Jahre immer ständig erweitert wurden, entsprechen nicht mehr so richtig den heutigen Anforderungen der Zeit. Wir hatten ja mal in der 3D-Grafikfolge besprochen, wie eigentlich eine Grafikkarte eigentlich nur so ein mega paralleler Prozessor ist, aber eigentlich abgesehen von dieser Parallelität einfach einen Prozessor, der frei programmiert werden kann. Und diese initialen 3D-APIs, OpenGL und DirectX, haben nur bestimmte Strukturen erlaubt, entlang derer man irgendwelche Bilder rendern kann. Also da konnte man halt quasi nur sagen, hier, der Grafiktreiber bietet sowas an, wie du kannst hier Polygone reingeben und dann werden daraus Pixel gemacht, dann kannst du die Pixel nochmal manipulieren und dann geht das Ganze zur Anzeige. Ich vereinfache das jetzt maßlos. Ja. Und man hat dann halt gesagt, da das Ganze eh eigentlich relativ flexibel zur Anwendung gebracht werden kann, wurden dann so in OpenGL und DirectX wurden so Erweiterungen reingebracht, wo man beliebige Programme ausführen kann zwischendurch als Teil dieser Bilderzeugungspipeline, dieser Datenverarbeitungsreihe. Und mit dieser neuen Schnittstelle, Vulkan, wurde das dann ermöglicht, dass man da noch sehr viel mehr flexible Kontrolle hat. Also dass diese ganze Feststruktur, die da von OpenGL und DirectX vorgegeben war, dass die nicht mehr existiert. Ja, Vulkan kommt auch von denselben Leuten, die das OpenGL gemacht haben. Und das heißt natürlich, Microsoft ist nicht an Bord. Die haben das stattdessen in DirectX nachgebaut, beziehungsweise haben eine parallele Entwicklung dazu in DirectX in der Version 12. Und Apple hat noch eine eigene Entwicklung dazu. Die hatten lange Zeit OpenGL unterstützt, haben das rausgeworfen und haben jetzt stattdessen eine API namens Metal. Ja, doch, Metal. Was natürlich denselben Zweck verfolgt wie Microsoft mit DirectX, dass der Entwickler halt gegen Metal programmieren soll, weil das natürlich irgendwie unter iOS und macOS am besten läuft und überhaupt, und hast du nicht gesehen. Und dann stellt der Entwickler fest, dass er jetzt leider an dieses Ökosystem gekettet ist und jetzt noch eine zweite komplette Neuimplementation machen müsste, wenn er irgendwie mit Vulkan oder OpenGL oder DirectX arbeiten wollte, also auf anderen Betriebssystemen das Spiel rausbringen wollte.
Mhm. Ich bin gerade so ein bisschen am Suchen. Vulkan ist tatsächlich, ja, Next Generation. Okay, also das ist sozusagen aktuell die aktuelle API, oder?
Das ist so der Stand der Technik, womit man heutzutage 3D-Grafik und sowas macht. Also ja. 2D-Grafik kann man mit sowas auch machen, weil quasi 2D-Grafik-Anwendungen lassen sich auch als 3D-Grafik-Anwendungen mit feststehender Kamera und quasi darstellen. Ja, wenn ich halt eine Szenerie habe, die nominal in einem 3D-Raum platziert ist, aber es ist halt einfach quasi alles auf einer festen Bühne montiert, festgeschraubt quasi, dann ist es ja davon nicht zu unterscheiden. Am Ende ist es ja auch nur ein 2D-Bild, was dabei rauskommt.
Okay, ja. Weil DirectX tatsächlich, also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als man irgendwie DirectX alle halbe Jahre oder so, oder wenn, also wenn es überhaupt so lange gedauert hat, neue Installationen machen musste, neue Versionen installieren. Und im Wikipedia-Artikel von DirectX, da steht, dass die aktuelle Version DirectX 12 ist und das ist von 2015.
Ja.
Also, okay. Gut. Das war mir.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach, dass die Marketingnamen da ein bisschen anders sind. Also ich sehe hier Stable Release DirectX 12 Ultimate API. Man sieht auch schon wieder das Wort API. Mhm. Und das ist von 2021. Also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt einfach dazu übergangen sind, dass sie da zwar Iterationen machen davon alle paar Jahre, aber das dann nicht, dem dann halt nicht einen neuen Produktnamen geben. Ich glaube, das ist einfach so auch aus der Zeit raus, dass man mit DirectX-Versionen geworben hat. Also man kann hier. Hier ist ja diese Release-Timeline, also DirectX 1 bis 8 waren innerhalb von 5 Jahren und ab dann hat die Geschwindigkeit dann halt deutlich abgenommen.
Ja, genau.
Weil das war ist meine, halt nichts, womit man werben muss.
Ja, das war meine eigentliche Frage. Also dann macht man irgendwelche Anpassungen in der API und tatsächlich versucht man nur irgendwie modern zu wirken, indem man die Versionsnummern schneller hebt, sozusagen.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass das bedeutet, dass da schwerwiegende Entwicklungen stattgefunden haben, sozusagen.
Diesen psychologischen Effekt von Versionsnummern sollte man da nicht unterschätzen. Also das ist dann auch wieder die nächste Debatte, die mit Hauen und Stechen zwischen Programmierern geführt wird, wie man Software versioniert.
Ja,
okay. So als ein greifbares Beispiel vielleicht diese Browser-Version. Also Webbrowser haben ja mittlerweile, sind in den Hundertern Nummern bei den Versionen.
Ja.
Da ist ja DirectX mit 12 Versionen innerhalb von 25 Jahren richtig gehend konservativ. Irgendwie mein Firefox hier hat irgendwie gerade 122.
Okay.
Und Firefox war irgendwie auch die längste Zeit, hatten die relativ kleine Nummern. Also es war irgendwie von Firefox 1.0 bis irgendwie 3.0, hat es auch irgendwie 10 Jahre oder so gedauert. Und dann hatte Chrome irgendwann damit angefangen, dass sie einfach alle 6 Wochen eine neue Version rausbringen, die halt auch wirklich die vordere Nummer hochzählt. Also dass dann halt das plötzlich halt nicht mehr 1.0 und 1.1 und 1.2 und 1.2.1 oder sowas war, sondern halt 5, 6, 7, 8.
Wow.
Und Und dann hatte Firefox halt irgendwann mal gesagt, wir müssen jetzt sowas auch machen, damit die Leute nicht denken, weil nur weil unsere Nummer kleiner ist, sind wir schlechter. Und haben dann halt auch angefangen, diesen selben Rhythmus mitzumachen und so, dass sie dann halt immer jetzt ungefähr mal gleiche Nummern haben wie Chrome.
Das sind wirklich interessante Sachen, an denen man sich da kettet. Ja. Okay.
Es gibt auch diese Anekdote, dass als Microsoft mit der zweiten Version der Xbox rausgekommen ist, also die Xbox war ja damals der Konkurrent zur PlayStation 2. Und als sie dann mit der, als dann Sony mit der PlayStation 3 rausgekommen war, kam dann Microsoft gleichzeitig mit der nächsten Generation der Xbox raus und dann hatten sie überlegt, ob sie die Xbox 2 nennen. Und haben dann mal gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil wenn die Kunden im Laden Xbox 2 und PlayStation 3 sehen, dann denken sie, dass die PlayStation besser ist, weil sie eine Nummer mehr ist. Und deswegen hieß die zweite Xbox dann Xbox 360.
Ja, okay, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht darüber diskutieren, ob die Einschätzung realistisch ist, die da zu dieser Entscheidung geführt hat.
Ja, nee, also ich meine, Microsoft hat da klassischerweise schon Probleme mit Zählen, ne? Das weiß man ja. Windows hat 1, 2, 3, 3.1, 95, 98, ME, 2000, XP, 7, 8, 9, 11.
Ja,
okay. Nee, 7, 8, 10, 11, so rum, genau.
Ja, genau, richtig, so rum.
Und ja, okay. Und ich meine, bei der Xbox war es auch so, nachdem sie erst die Xbox und dann die Xbox 360 hatten, kam dann danach die Xbox One, also.
Ja, okay, gut.
Also in Anbetracht dessen, dass Computer eigentlich nur Zählmaschinen sind, hat Microsoft mir ganz schön Schwierigkeiten damit, aber das ist eine andere Sache. Mhm. Ich hatte jetzt hier schon angemerkt, dass in dem Moment, wo man so eine Schnittstelle hat, die in irgendeiner Form definiert ist, kann man natürlich einfach sagen, man macht jetzt eine zweite, neue Implementation davon. Also man kann einfach ein weiteres Programm schreiben, was dieselbe Schnittstelle implementiert, oder ein anderes Programmteil, wenn man innerhalb des Programms ist, was dieselbe Schnittstelle anbietet. Das ist ja auch eine super Sache, die auch zum Beispiel diese Unix-Philosophie wieder entwickeln kann. Dieses, dass man eben verschiedene Teile hat, die so rekombiniert werden können, auch auf Art und Weisen, die vielleicht gar nicht so vorgesehen waren. Zum Beispiel, was ich einen relativ starke Schnittstelle finde, die in der Programmiersprache Go relativ weit verbreitet ist, ist, dass es dort Reader und Writer gibt. Also so Dinge, wo man Daten rauslesen kann und Dinge, wo man Daten reinschreiben kann. Und das ist halt einfach so eine Schnittstelle, die dort definiert ist, die verschiedene konkrete Datentypen implementieren können. Also verschiedene konkrete Programmstrukturen können halt diese Schnittstellen bereitstellen. Und dadurch hat man halt so ein relativ einfach rekombinantes Interface, wo man quasi Bausteine setzen kann. Also zum Beispiel kann man sowas sagen wie ein Komprimierer ist einfach ein Schreiber, der einen anderen Schreiber nimmt. Und wenn man dann in den Komprimierer reinschreibt, dann macht er halt das Komprimieren und schreibt danach dann in den nächsten Schreiber rein. Also um dann quasi so eine Datenverarbeitungskette aufzubauen. Und andersrum, der Dekomprimierer ist ein Leser, der sich um einen anderen Leser drumherum liegt und dann, während man aus diesem Leser rausliest, halt das Dekomprimieren macht. Das ist auch so eine Art und Weise, wie man ja mit so Schnittstellen sich quasi das Leben einfacher machen kann. Also man kann weniger Code schreiben, weil man diese ganzen Sachen alle nach Bedarf kombinieren kann. Ohne großen Aufwand.
Okay. Mhm.
Wenn man jetzt eben nicht eine Spezifikation rumliegen hat von der Schnittstelle, mit der man es zu tun hat, vielleicht hat man zum Beispiel für so eine API nur irgendwie eine Programmbibliothek und der Hersteller will einem nicht verraten, was die eigentlich kann, weil man das zertifizierte Programm kaufen muss für teuer Geld dazu, könnte man jetzt auch auf die Idee kommen, ja, das sind doch alles nur 1 und 0 und wenn der Computer das versteht, wie diese 1 und 0 funktionieren, dann kann ich es vielleicht auch verstehen. Das nennt sich dann Reverse Engineering, also ja, Rückwärts-Ingenieurwesen.
Ja.
Ich weiß nicht, Engineering, kann man das auf Deutsch übersetzen, weil to engineer ist ja im Englischen ein Verb, also quasi die Arbeit eines Ingenieurs machen, ein System entwerfen oder so etwas. Also ja, vielleicht Entwurf, aber ja, Rückwärtsentwurf. Ich weiß nicht. To engineer, was sagt das Wörterbuch dazu?
Schwierig, ja.
Arrangieren, dirigieren, entwickeln, manipulieren, ausführen.
Hm. Entwickeln, Rückwärtsentwicklung wäre wahrscheinlich hier am passendsten.
Ja.
Dass man sozusagen von einem fertigen Produkt ausgeht und dann rückwärts entwickelt, wie das gebaut wird. Ja.
Also tatsächlich gibt es ja auch einen Eintrag für To Reverse Engineer mit der Übersetzung umgekehrt entwickeln oder rückentwickeln. Ich bin jetzt hier bei DICCC gerade. Ich finde das auch total amüsant gerade, weil DICCC hat so eine Sache, dass sie zu den Suchbegriffen auch immer so Symbolbilder oben rechts einblenden. Also wenn man meinetwegen das Wort Apple sucht und dann halt die Übersetzung Apfel sieht, dann ist dann halt auch ein Bild von einem Apfel dabei. Und hier für dieses To Engineer ist auch ein Symbolbild und das ist ein Herr in einem zugeknöpften Hemd, der an einem Schreibtisch vor Computerbildschirm sitzt. Also ja, das Ingenieurwesen spielt sich wahrscheinlich heutzutage nur am Schreibtisch ab, völlig unabhängig davon, ob es jetzt Software-Ingenieurwesen ist oder auch andere Tätigkeiten.
Ja, doch, zu erheblichen Teilen, das glaube ich schon.
Ja, auch so mechanische, also Ingenieure, die mechanische Systeme bauen, sind auch im CAD-Programm unterwegs den größten Teil der Zeit. Ne?
Ja, genau.
Wenn man nicht gerade irgendwie im Labor irgendeinen Test baut oder in der Werkstatt irgendwelche Teststrukturen macht, um dann irgendwie Konstruktionen zu validieren oder sowas. Aber gut. Ja, ist wahrscheinlich sogar tatsächlich ein gutes Symbolbild, aber ich habe mich natürlich sofort konkret an meine Arbeit erinnert gefühlt. Deswegen habe ich da gerade geschmunzelt.
Ja, du bist ja Software-Engineer, genau. Wie wir ja wissen.
Ja, genau. Ne? ich wurde irgendwann mal wieder umkategorisiert. Ich bin jetzt gerade formal gesehen wie der Software-Developer oder Development Expert heißt das dann, glaube ich, wegen Gehaltsklasse und was nicht alles. Aber also, das ist ja, Namen sind Schall und Rauch, das wissen wir ja. Ne?
Genau, man übersetzt jetzt nicht mehr Engineering zu entwickeln, sondern Developer oder Developing zu entwickeln. Das ist ja ein Riesenunterschied. Okay.
Ja, nee, das hat ja auch wieder politische Auswirkungen, wie diese ganzen Berufsbezeichnungen und so weiter sind innerhalb der Firma. Da habe ich auch keinen genaueren Einblick, auf welche Basis das entschieden wird. Okay. Bei mir kommt dann nur so an, deine Berufsbezeichnung ist jetzt das und nicht so. Okay.
Solange ich keinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben muss.
Naja, nee, das ist nur eine Addendum zum bestehenden Arbeitsvertrag.
Okay.
Anyway, Reverse Engineering, ja. kann man sich dann vielleicht letztendlich so vorstellen, wie halt auch ein Forscher irgendwie ein physikalisches System untersuchen würde. Also man sieht hier irgendwie, wenn man irgendwie vielleicht wie so ein Plasmakugel oder sowas erzeugt in einer Experimentalapparatur, dass sie dann irgendwie ganz komische Eigenschaften hat. Und dann kann man da mal so mit dem Kugelschreiber rantippen und mal gucken, wie sich das, wie das Plasma dann anfängt zu wabern und so. Und kann dann daraus, was man da beobachtet, quasi an Thesen formulieren, was das da jetzt vielleicht irgendwie das Verhalten sein könnte, und kann dann dementsprechend aus den Hypothesen Experimente entwickeln, um dann weitere Evidenz zu erlangen. Also die klassische wissenschaftliche Methode halt. Und im Prinzip ist auch das, wie Reverse Engineering abläuft. Also man nimmt sich vielleicht so eine Binärdatei hin und lässt sich das erstmal vom irgendwie natürlich zurück übersetzen, weil man weiß zum Beispiel, das ist hier vielleicht eine Binärdatei für ARM-Prozessoren. Dann kann man natürlich einen Disassembler anschmeißen und kann sagen, hier, lest dir mal diesen Programmcode durch, diesen Binärcode durch, so wie das ein Prozessor tun würde, und sag mir einfach mal, welche Befehle das sind. Und dann kann der zum Beispiel hingehen und sagen, ach hier, diese Nummer da vorne ist dort der Anfang eines Befehls und das ist der Addierbefehl, der hier die folgenden Register miteinander verknüppelt und sowas. Da kann man sich zumindest schon mal mit den aus den bekannten Fakten sich eine Struktur ableiten lassen. Und dann kann man halt sich diese Struktur angucken und dann irgendwie sagen, okay, hier gibt's irgendwie offenbar Unterfunktionen, die machen hier irgendwie eine Addition und sowas. Kann dann versuchen zu verstehen, was da vor sich geht. Und eventuell dann sehen, okay, das hier scheint eine Funktion zu sein, die jetzt irgendwie eine Liste sortiert. Also gebe ich dem Ding jetzt mal den Namen Sort. Und dann kann ich vielleicht sehen, wo das aufrufen wird, und kann dann anfangen, mich so quasi hochzuarbeiten. Das wäre halt eine Möglichkeit, so ein Reverse Engineering zu machen. Also so, ja, quasi wiederum bottom-up. Also von den kleinsten Bausteinen versuchen, immer größere Teile zu verstehen, um dann daraus schrittweise sich bis nach ganz oben zu arbeiten. Eine andere Möglichkeit wäre halt, dass man von außen mit dem Kugelschreiber reinsticht, wie das der Physiker immer so macht, in den Comics, die man dann so sehen kann. Dass man halt einfach mal sagt, zum Beispiel, ich führe das Programm von außen, ich gucke mal, was es macht. Vielleicht versucht es ja irgendwo in eine Netzwerkverbindung aufzubauen. Na ja, gut, wenn das jetzt macht, dann könnten wir mal gucken, dass wir ihm mal irgendeine Antwort geben, mal gucken, was es damit macht. Ne? Oder es will irgendwie vielleicht eine Datei lesen, dann legen wir da mal eine Datei hin, mal gucken, was es damit anfängt. Ne? Es will vielleicht irgendwie eine PNG-Datei lesen. Na ja, gut, dann geben wir halt mal ein Bild, mal schauen, was passiert. Und so kann man versuchen, sich von außen, quasi von der großen Struktur ausgehend, sich der dem Gesamtverhalten des Programms anzunähern.
Okay, ja.
Das sind so die grundsätzlichen Techniken, wie so ein Reverse Engineering ablaufen kann. Ich habe dazu auch schon mal was gesagt in Folge 40, als es um Urheberrecht ging bei Programmen. Denn das ist auch so eine Frage, die im Raum steht. In dem Fall, ist es eigentlich überhaupt rechtlich erlaubt? Es gibt ja auch diverse Hersteller, die die Position vertreten, dass es alles ihr geistiges Eigentum ist und deswegen auch zu schützen ist vor dem Zugriff neugieriger Augen. Zumindest in Deutschland gibt es da, wie ich das in der Folge 40 schon mal erwähnt hatte, diesen Paragraph 69e Urheberrechtsgesetz, dass Dekompilieren und Reverse Engineering unter bestimmten Umständen auch ohne Zustimmung des Urheberrechteinhabers erlaubt sind. Mhm. Da ist dann natürlich, wie das für ein Gesetzestext der Fall ist, dann ganz viele verschiedene Einschränkungen, unter welchen Umständen das tatsächlich der Fall ist. Und ich weise natürlich auch darauf hin, dass das hier keine Rechtsberatung ist, wie das so unsere Routine ist in solchen Situationen. Aber ja, das ist auch etwas, was tatsächlich bis zum Gesetzgeber sich schon rumgesprochen hat, dass das eventuell eine Sache ist, die man mal machen muss. Eben mit diesem größeren Ansatz eben Interoperabilität zu erreichen. Wenn ich halt einen bestehenden Computer habe und ich möchte da jetzt mir den weiterverwenden, zum Beispiel auch vielleicht, wenn die Softwarefirma, die die Software dafür bereitgestellt hat, irgendwann mal nicht mehr gibt, dann, oder wenn ich zum Beispiel mit einer Software irgendwelche Dokumentendateien oder sowas erzeugt habe und dann gibt es irgendwann den Hersteller von der Software nicht mehr, aber ich will diese Dokumente noch lesen können, dann habe ich ja darauf durchaus einen moralischen und einen bis zu einem gewissen Maße auch gesetzlich verbrieften Anspruch, das zu tun. Und das in Zweifel auch durch Reverse Engineering zu erreichen.
Mhm, ja.
Wenn man vielleicht nicht mit der Brechstange hier die Interoperabilität erreichen möchte, dann gibt es auch den vielleicht etwas sanfteren Hebel Emulation. Das ist in dem Sinne ein etwas sanfterer Hebel als das Reverse Engineering, weil ich da vielleicht sage, nicht, ich versuche jetzt dieses ganze Programm auseinanderzunehmen, um daraus was darüber zu lernen, wie das Programm funktioniert und was es vielleicht für Dateien oder sowas geschrieben hat oder sowas, sondern ich möchte dieses Programm einfach weiter ausführen können in irgendeiner Form. Aber vielleicht den originalen Computer dafür gibt's nicht mehr. Ganz klassischerweise ist das halt der Fall bei so Videospielen, die für bestimmte Konsolen geschrieben wurden. Und da möchte man die vielleicht auch noch ausführen können, wenn man irgendwann die Konsole nicht mehr hat. Vielleicht ist die kaputt gegangen oder ja, vielleicht möchte man so etwas auch historisch bewahren für die Nachwelt. Auch ja, vielleicht für Leute, die diese Konsolen nicht mehr erwerben können, weil es sie einfach nicht mehr auf dem Markt zu kaufen gibt. Aber vielleicht hat dieses Spiel ja mindestens für einen selber oder für die Gesellschaft allgemeine kulturelle Signifikanz, sodass man das irgendwie spielbar machen möchte. Oder vielleicht ist es auch eine bestimmte Software, die für eine bestimmte Maschinenanlage notwendig ist. Und diese Software läuft halt nur unter DOS. Und ja, das DOS entspricht leider nicht mehr dem Stand der Technik, was so Sicherheitsanforderungen und so angeht.
Ja.
Dann muss man das in irgendeiner Form zur Emulation bringen, dass man das quasi in so einen Sandkasten reintut, in so eine geschützte Umgebung oder kontrollierte Umgebung, wo man dem Programm vorspielen kann, dass es auf seinem originalen System läuft. Aber eigentlich drumherum ist es halt ein ganz anderes System, das nur dann ganz sorgfältig da arrangiert ist, halt so auszusehen, als ob es das ursprüngliche System wäre. Also wenn es dann halt eine Konsole ist, wird dann halt da simuliert, dass halt auch tatsächlich mit der entsprechenden Bildwiederholrate dort Bilder generiert werden, wie das auf dieser Konsole der Fall war. Und der Prozessor hat auch genau die gleichen Taktaussetzer wie der originale Prozessor. Also zumindest sieht es für das Programm halt so aus.
Ja.
Aber okay, in dem Sinne halt sanfter, dass man nur die Umgebung anfasst und das Programm gleich lässt. Während beim Reverse Engineering es eigentlich darum geht, das Programm auseinanderzunehmen.
Mhm.
Noch so als letzte Fußnote. Ich erinnere mich schon wieder, dass ich in der Vorbereitung gesagt habe, das ist schon wieder so wenig, was ich hier stehen habe. Und du sagtest dann so, ja, das wird sich dann im Gespräch alles ergeben. Und jetzt sind wir wieder bei einer Stunde. Und so ist das halt. So eine andere Assoziation, die ich zu diesem Begriff Interoperabilität noch habe, ist die Berufsbezeichnung des Systemintegrators. Wer das nicht kennt, das ist eine Unterdisziplin des Ausbildungsberufes Fachinformatiker, der in Deutschland von der IHK angeboten wird. Dort gibt es zwei Spezialisierungsrichtungen, also beziehungsweise zwei Unterarten von Fachinformatiker, die man sein kann. Man kann ein Anwendungsentwickler sein oder Anwendungsentwicklerin oder man kann eine Systemintegratorin sein. Und Anwendungsentwickler kann man sich ja einigermaßen klar machen, was das halt bedeutet. Da schreibt man halt Programme und die kommen dann halt mit zur Anwendung. Und beim Systemintegrator hingegen ist der Tätigkeitsschwerpunkt, dass man an und für sich bestehende Programme nimmt oder bestehende Systeme in irgendeiner Form und die muss man in irgendeiner Form anpassen, damit man sie dann zusammenbringen kann. Also halt diese Systeme irgendwie zueinander interoperabel zu machen. Das ist gerade im Umfeld von Firmensoftware extrem verbreitet, dass man, meinetwegen hat die Einkaufsabteilung sich entschieden, das Warenwirtschaftssystem vom Hersteller A einzukaufen, aber wir haben bereits das Buchhaltungssystem vom Hersteller B. Und das heißt, wir haben jetzt hier eine neue Möglichkeit geschaffen, das Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen, weil wir jetzt noch ein Systemhaus beauftragen müssen, das diese beiden Systeme miteinander verbindet, dass da ein reibungsloser Datenaustausch stattfinden kann. Oder vielleicht haben wir uns jetzt auch einfach entschieden, jetzt als nächstes auf das Buchhaltungssystem der Firma C zu wechseln, sodass wir jetzt die ganzen Daten, die schon in dem alten System vorliegen, einmal übertragen und umformatieren müssen, dass es dann in die Datenbank von dem neuen Buchhaltungssystem reinkommt und da auch alle die Geschäftskontinuität gewährleistet ist.
Mhm.
Das ist ja so eine Aufgabe, mit der sicherlich Zehntausende, Hunderttausende Leute in Deutschland alleine beschäftigt sind. Das sind diese ganzen Unternehmen, die man so als Systemhäuser kennt, die sich dann so an insbesondere kleine mittelständische Unternehmen und natürlich auch an die Großkonzerne richten, dann eben genau diese Systemintegrationsleistungen zu erbringen. Und ich würde auch sagen, ein Gutteil meiner Arbeit ist letztendlich auch Systemintegration. Weil natürlich, selbst wenn ich ein neues Programm schreibe, ist das auch nicht auf der grünen Wiese, sondern das muss ich natürlich in unsere bestehende Infrastruktur schon einfügen. Und wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo man 100 oder 500 oder 1000 verschiedene Einzelkomponenten jongliert, ist dann irgendwann ein Hauptteil der Zeit damit befasst, diese ganzen Komponenten alle zum möglichst reibungslosen Kooperieren zu bringen, zu überreden.
Ist es das, was man als Integration Hell bezeichnet?
Integration Hell als Begriff ist mir gerade nicht geläufig.
Okay.
Also es gibt diverse Dinge so in dem Kontext irgendwie mit dem Suffix Hell, also DLL Hell kennt man ja eventuell, aber Integration Hell als Begriff kenne ich gerade nicht.
Okay.
Oder ist mir zumindest noch nicht über den Weg gelaufen.
Gut.
So, das wären jetzt alle Dinge, die ich zu Interoperabilität zu sagen habe. Hast du noch irgendwelche Fragen, die dir erlauben, mit den zukünftigen Folgen, indem wir darauf aufbauen, interoperabel zu sein?
Ich bin mir noch nicht sicher. Mir gehen gerade, was den Systemintegrator betrifft, irgendwie so ein paar Sachen durch den Kopf. Wenn du sagst, es geht darum, eine Interoperabilität herzustellen zwischen dem Buchhaltungsprogramm und dem Warenwirtschaftsprogramm von zwei verschiedenen Unternehmen oder die von zwei verschiedenen Unternehmen hergestellt und programmiert worden sind.
Ja.
Bedeutet das, man würde sozusagen so eine Art Abstraktionslayer in der Mitte schaffen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Das könnte zum Beispiel der Fall sein. Ne? Es muss sich dann natürlich je nachdem ausgestalten, was halt die technischen Möglichkeiten sind, ob dann diese beiden Systeme in irgendeiner Form schon eine Schnittstelle anbieten. Hm. Dass man zum Beispiel sagen kann, jedes Mal, wenn im Warenwirtschaftssystem eine Transaktion passiert, dass dann auch eine entsprechende Buchung im Buchhaltungssystem angelegt werden kann. Wenn das halt dadurch geht, dass halt das Warenwirtschaftssystem einfach in irgendeiner Form dir eine Mitteilung schicken kann. Also meinetwegen, vielleicht als ganz einfaches, greifbares Beispiel, das Warenwirtschaftssystem hat vielleicht einfach eine Funktion, dass es eine E-Mail verschickt, wann immer eine Transaktion stattfindet. Und dann könnte man irgendwas hinsetzen, was diese E-Mail liest und daraus dann eine Buchung in dem Buchhaltungssystem macht. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, könnte es auch zum Beispiel darin bestehen, dass man sagt, man lässt die Endnutzer einfach nicht an die Systeme ran direkt, sondern man setzt noch irgendwas anderes davor, also eine andere Schnittstelle, womit die dann sich durch das Warenwirtschaftssystem und das Buchhaltungssystem durchklicken können. Und dann kümmert sich dieses äußere Programm darum, dass dann immer beide Programme gleichzeitig bedient werden, je nachdem, wie das sein muss.
Mein Gott.
Ja, yeah, das wäre dann natürlich richtig schlimm. Was jetzt konkret Warenwirtschafts- und Buchhaltungssysteme angeht, stecke ich natürlich nicht drin. Da müsste ich jetzt erstmal meine Bekannten fragen, die in dem Bereich tätig sind.
Ja, also es gibt ja noch viele, viele andere Sachen, ne, die man halt so macht. Es geht ja da um Lohnbuchhaltung und, ne, also, oh Gott. Ja, schlimm.
Ja, das ist ja auch die Sache. Du hast ja als Unternehmen da grundsätzlich zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder kaufst du alles aus einer Hand, das heißt, du bist halt auch ab sofort komplett in der Hand dieses Unternehmens. Die haben dich halt komplett in der Hand, weil du alles von denen hast. Und wenn die jetzt halt morgen sagen, unsere Preise sind jetzt 10-mal so hoch, dann hast du halt nicht allzu viel Spielraum, außer wenn du jetzt halt irgendwie deine kompletten Systeme und alle Geschäftsprozesse auf irgendwas anderes umstellen wolltest, was im Zweifelsfall schwierig ist und ein Jahr, mehrere Jahre an Entwicklungsleistungen und Datenmigrationsleistungen und so weiter erfordert. Also das ist halt die Gefahr, wenn man es alles aus einer Hand nimmt. Aber wenn man es halt nicht aus einer Hand nimmt, hat man halt das Problem, dass man die ganzen Sachen alle integrieren muss.
Ja. Ich habe mich mal mit jemandem im HQ unterhalten und er sagte, es gibt im Wesentlichen drei große Bereiche, wo Open Source und speziell Linux noch nicht so recht um sich gegriffen hat. Und das ist halt, an das dritte kann ich mich nicht erinnern, aber der sagte, das ist vor allem Buchhaltung und Medizinsoftware.
Ja.
Na, und das ist halt wirklich genau das, was man sich eigentlich in dem Falle irgendwie Open Source wünschen würde. Aber hat bis jetzt eben noch nicht stattgefunden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da Fahrtabhängigkeit dabei ist. Also wenn du jetzt, ich kann jetzt auch wiederum nichts sagen darüber, wie Medizinsoftware von drinnen aussieht. Ne? Aber wenn halt quasi schon alle Praxen der Welt auf Windows laufen und du musst wahrscheinlich auch mehr, nicht mehr, es ist wahrscheinlich nicht nur so, dass du eine einzige Software in der Praxis laufen hast, sondern irgendwie 10 verschiedene. Wenn es die halt alle nur für Windows gibt, dann hat halt auch kein Marktteilnehmer mehr die realistische Möglichkeit zu sagen, ich biete jetzt eine von diesen Software für Linux an, weil das ist halt nicht einsatzfähig praktisch gesehen. Wenn es die anderen neuen Komponenten nicht für Linux auch gibt. Also eigentlich müsste da irgendwie jemand reinkommen, der das alles gleichzeitig für Linux entwickelt und der das dann auch noch irgendwie günstiger anbietet, obwohl er gerade eine wahnwitzige Investition gemacht hat, die er irgendwie wieder rausholen muss. Also das, man sieht mal wieder das Problem mit diesem freien Markt und sowas, ne, dass der ja auch in Grenzen stößt, weil zum Beispiel der freie Markt hat als These, dass Alternativlösungen halt im Prinzip sofort entstehen können, wenn irgendwo eine Ineffizienz ist und die haben alle null Entwicklungszeit und null Entwicklungskosten und sind sofort marktreif und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Wenn halt ein neuer Marktteilnehmer reinkommt, der halt so eine wahnwitzige Investition tätigen muss, der muss erstmal seinen ganzen Einsatz irgendwie wieder rausholen, indem man im Zweifelsfall, das ist ja dann die Vorstellung, was dann gesagt wird, dass er dann irgendwie Mehrwert schafft und deswegen die Kunden bereit sind, mehr zu zahlen, um das halt auszugleichen. Aber wenn man halt eventuell in so einem, ich sage jetzt mal, festgefahrenen Markt ist, ist es da halt im Zweifelsfall schwierig reinzukommen. Und die Plattformbetreiber wie Windows, also Microsoft und sowas wissen das natürlich.
Jetzt ist es natürlich so, dass gerade Medizinsoftware ein relativ, ja, oder vielleicht nicht die Software, aber dass der Medizinsektor relativ stark reguliert ist. Allein nur dadurch, dass dort die Krankenkassen mit reinspielen. Ne? Wenn du irgendwie für deine ganze Abrechnung und so an irgendwelche Schnittstellen zu Krankenkassen gebunden bist, das schränkt dich natürlich auch ein. Das ist vollkommen klar. Nur
Wüsste ich jetzt gar nicht, ob das so großes Problem sein sollte, weil das sollten ja eigentlich Kommunikationsprotokolle sein, die dann in irgendeiner Form spezifiziert sind und sowas wie eine Zertifikatsinfrastruktur, die man da eventuell braucht, um damit zu reden. Das geht halt in der Linux ganz genauso. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht ein Problem an für sich, ein Linux-System zertifiziert zu bekommen. Es müsste halt nur jemand machen und wenn es keinen Anreiz gibt dafür, dann macht es halt keiner.
Ja, das wohl wahr. Ich meine, wenn ich auf so Programme schaue wie GnuCache zum Beispiel, das ist natürlich nicht annähernd so ausgereift wie irgendwie, keine Ahnung, wie heißt dieses Lexware oder sowas. Ne? Aber die Ansätze sind da durchaus da und das wäre aus meiner Laiensicht, sage ich mal, besteht da durchaus das Potenzial, das auszubauen und so weiter. Aber es ist genauso, wie du sagst, ne? Das am Ende zertifiziert zu kriegen und jemanden zu haben, der dafür den Kopf hinhält und haftbar ist, am Ende, das ist natürlich die Schwierigkeit im Open-Source-Bereich. Ne?
Was eventuell auch noch ein Problem ist an der Sache, und das ist ja was, wie die ganzen Systemhäuser letztendlich machen, ist, dass wenn du jetzt mal sagst, du würdest jetzt einfach plakativ gesprochen GnuCash nehmen und das halt zu einer vollwertigen Buchhaltungssoftware aufbauen wollen,
ja.
Würdest du natürlich nicht denselben Funktionsumfang haben wie ein Lexware oder ein Datev oder sowas. Und du kannst dann halt trotzdem sagen, ja, aber ich habe doch irgendwie 80% der Funktionen habe ich irgendwie oder die 80% wichtigsten Funktionen. Aber jedes Unternehmen, was du irgendwo finden wirst, wird irgendwie eine Spezialfunktion brauchen, die dein Ding halt nicht hat. Und dann kannst du halt jeden Systemhaus ranholen, was es dann halt dazu entwickelt, was auch zum großen Maße das ist, was die Systemhäuser halt machen. Dass die halt noch gucken, du führst jetzt hier irgendwie das dein neues Warenwirtschaftssystem ein, das kann irgendwie diese folgenden Geschäftsprozesse alle abbilden. Und hier ist noch dieser eine Geschäftsprozess, der ist irgendwie bei euch ganz besonders und speziell, was kein anderes Unternehmen so macht. Dann müssen wir den jetzt halt noch irgendwie von Hand reinprogrammieren in die Sache oder halt eine extra Eingabemaske dafür machen, die das dann halt abbilden kann. Und ich glaube, da in so ein Problem läufst du halt rein, dass du halt, wenn du sowas hast, was die Grundlagen alle abbildet, hast du zwar was sehr Mächtiges, aber du hast dann im Zweifelsfall etwas, was kein Unternehmen komplett abbilden kann und das ist dann halt schwierig zu verkaufen. Wenn die dann halt sehen können, ja, müssten wir auch wieder Entwicklungsarbeit machen oder wir gehen halt hier zu Datev und da gibt es halt irgendwie schon diese ganzen Spezialfunktionen und so. Mhm. Ohne jetzt Datev persönlich zu kennen, ne? Das ist jetzt halt nur als Vignette.
Ja. Ja, interessante Frage. Es ist natürlich auch so, dass man die gerade irgendwie was so Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaftssysteme, Lohnbuchhaltung und sowas betrifft, das sind ja alles häufig Sachen, die tatsächlich modular kommen, ne? Wo man eben gerade diese Interoperabilität hat. Man kann sich die Module im Wesentlichen als Abo alle einzeln klicken, irgendwie so, und das kommt dann alles vom selben Hersteller und funktioniert halt einfach. Ne? Da ist eben genau die Interoperabilität der entscheidende Trumpf, den die dort ausspielen können. Ja.
Ja.
Na gut, das war weniger eine Frage, aber okay.
Das war jetzt unser Abendgedanken. Dabei würde ich sagen, belassen wir es jetzt. Diese Folge ist mit der nächsten Folge in 3 Wochen kompatibel. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.